Ja, der Chor hat vorhin das Lied gesungen, Meine Seele ist stille in dir. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist vielleicht unsere Seele nicht unbedingt stille in Gott, sondern ist einfach nur Stille zwischen uns. Und wir rufen vielleicht zum Himmel und da bleibt nur Stille und Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie deine Theologie aussieht, ob du glaubst, dass das Christentum so ein Jubelchristentum ist oder ob wir durch viel Leiden in die Herrlichkeit eingehen müssen. Wir wollen heute von einem Mann hören, der Jesus begegnet ist, einem verzagten Mann. Und ich weiß nicht, ob in deiner Theologie Platz ist für Verzagtheit, ob das für dich einfach nur Unglauben ist, wenn jemand verzagt und mutlos und niedergeschlagen vor Gott steht. Ich weiß auch nicht, ob du das schon erlebt hast, diese Verzagtheit vor Gott, diese Dunkelheit, wenn nur Stille kommt von Gott als Antwort und das über lange Zeit. Ich weiß nicht, ob in deiner Theologie dafür Platz ist, ob du sowas erlebt hast, aber wenn du dich umschaust, such dir ein paar von den älteren Geschwistern aus und frag sie, die schon lange mit Jesus leben und sie werden dir erzählen von Zeiten, wo genau das passiert ist, wo vielleicht jemand gestorben ist, wo sie ein Kind verloren haben, den Ehepartner, oder wo eine schlimme Krankheit sie gefesselt hat oder wo sonst irgendeine Form von Dunkelheit über ihrem Leben war und wo diese Dunkelheit so schwer war, dass sie verzagt waren. Und ich möchte, dass wir uns heute anschauen, wie dieser Verzagte Jesus begegnet. Und für mich steckt da so viel drinnen. Bei mir war das so, als in einer Zeit, als es mir mal schlecht ging, da habe ich selber unheimlich viel Trost darin gefunden, zu lesen, wie Menschen Jesus begegnet sind, wie sie zu Jesus gekommen sind und wie Jesus alles in Ordnung gebracht hat. Wisst ihr, warum es mich so getröstet hat? Weil ich mich danach gesehnt habe, dass Jesus das macht und er hat es nicht gemacht. Und ich habe mich so gefreut zu lesen oder es hat mich so getröstet zu lesen von der Frau, die Witwe in Nain, die um ihren Sohn weint, der gestorben ist, ihren einzigen Sohn. Und die ihn beerdigt und Jesus geht vorbei und er begegnet ihr und es tut ihm so schrecklich leid, dass sie so leidet. Und dann bringt er alles in Ordnung. Und ich hab so viel Trost darin gefunden, dieses zu lesen, davon zu lesen, wie Jesus alles in Ordnung bringt, weil ich mich selber genau danach gesehnt habe. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du solche dunklen Zeiten der Verzagtheit schon erlebt hast. Wenn nicht, dann traue ich mich dir zu versprechen, dass es kommen wird. Wenn Jesus nicht heute wiederkommt, dann wirst du das erleben. Dann werden diese Zeiten kommen und dann musst du dich vorbereiten. Dann musst du bereit sein. Dann muss da mehr sein in deinem Leben, an was du dich festhältst, als einfach nur deine Stärke. Wisst ihr, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt heute noch. Und Jesus ist heute noch genauso zugänglich wie damals. Wahrscheinlich ist Jesus sogar noch zugänglicher als damals. Weil früher, wenn wir hier gewohnt hätten, hätten wir keinen Zugang zu Jesus. Wir könnten nicht dort rüber fahren, in den Nahen Osten, dort, wo Jesus wohnte. Wir wären ihm nicht begegnet. Aber heute können wir ihm überall, wo wir sind, begegnen, weil er auferstanden ist und weil er jetzt im Himmel steht und weil er hier bei uns allgegenwärtig ist. Genauso wie die Menschen damals können du und ich direkt zu Jesus gehen. Und genauso wie Jesus damals die hilfesuchenden Menschen voller Liebe anrührt, so will Jesus auch uns heute voller Liebe anrühren. Wenn du das tust, wenn du dich im Gebet an ihn wendest, dann wird er da sein und er wird dich anrühren und du wirst Anteil bekommen an seinem ewigen Heil und an seiner wunderbaren Ruhe und an seinem Frieden, der durch nichts in dieser Welt getrübt werden kann. Diesen Frieden, von dem der Chor gesungen hat, meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Wisst ihr, darum geht es im Christentum. Pass gut auf, das geht nicht darum, dass du bestimmte Sachen weißt oder dass du an bestimmte Orte gehst, dass du hier jeden Sonntag sitzt. Das ist nicht die Hauptsache. Das ist nicht das, was Christentum ausmacht. Es geht nicht mal darum, die richtigen Dinge hier so zu wissen und alles richtig zu verstehen und ja nichts falsch zu verstehen in der Bibel, dass man alles weiß und sowas. Das ist auch nicht die Hauptsache. Das ist nicht das, was uns hilft, das, was uns Ruhe gibt, was uns Frieden gibt, das, was uns ewiges Leben gibt schon heute. Nein, dein und mein Leben hängt einzig und allein an dieser einen einzigen Begegnung mit dem lebendigen Heiland, mit dem liebevollen Retter Jesus Christus. Wenn du Jesus begegnet bist und wenn er dich berührt, dann hast du alles, in Ewigkeit alles. Und wenn das nicht passiert ist, wenn du Jesus nicht begegnet bist und er dich nicht berührt, dann hast du nichts, in Ewigkeit nichts. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, wie dieser verzagte Mensch Jesus begegnet. Im Matthäus Evangelium 8, die Verse 1 bis 3. Als Jesus vom Berg heruntergestiegen war, zog er weiter. Und eine große Volksmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit der Hand und sagte: Ich will es, sei rein. Und sofort verschwand der Aussatz und er war rein. Eine große Volksmenge folgt Jesus, viele Menschen. Matthäus packt dieses Ereignis so direkt in den Kontext der Bergpredigt. Jesus hat die Menschen gelehrt in der Bergpredigt. Er hat geredet von seinem Reich und die Menschen, die waren begeistert von seinen Worten. Was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, das hat für sie so viel Sinn gemacht. Und sie sind begeistert, sie folgen ihm nach. Die wollen mehr hören von dem, was Jesus sagt. Und ein Prediger, J.C. Ryle, hat mal geschrieben: Es ist nur passend, dass die herrlichste Predigt, die jemals gepredigt wurde, direkt der mächtige Beweis folgt, dass der Prediger wirklich Gottes Sohn ist. Die Menschen haben die Bergpredigt gehört und sie mussten zugeben, niemand hat jemals solche Worte geredet wie dieser Mann. Und das ist das, wenn ihr lest, das ist das, was die Leute gesagt haben. Sie waren erstaunt über Jesus. Aber genauso mussten sie lernen, niemand hat jemals genau solche Taten vollbracht. Und ich würde es so sagen, und vielleicht ist es unangenehm für uns, wenn man das so sagt, aber wisst ihr, Jesus, seine mächtigen Worte wären wertlos, wenn er uns nicht helfen würde und nicht helfen könnte, dann würden sie uns ja nichts nützen. Ich habe es mir so überlegt, stellt euch vor, wir haben hier ein schönes Krankenhaus in Mutlangen und da kann man eine bestimmte Krankheit sehr gut heilen, eine bestimmte Kinderkrankheit. Und man muss sein Kind nur dorthin bringen und innerhalb von 2 oder 3 Tagen ist es gesund. Aber das hilft den Kindern im Nahen Osten nichts. Dieses Krankenhaus ist nutzlos für sie, weil die sitzen dort und sie sterben an dieser Krankheit. Und so wäre es, wenn Jesus nur mächtige Worte hätte und es wäre nichts dahinter. Er würde uns nicht begegnen. Wir könnten nicht zu ihm kommen und er würde uns nicht berühren. Und seine Heilung und sein Leben würde nicht in uns überfließen. Es würde uns nichts nützen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus uns wirklich begegnet. Dass wir nicht Jesus einfach nur im Kopf verstehen, sondern dass er tatsächlich da ist. Dass er tatsächlich mit uns redet, dass er uns begegnet und uns so wie diesen Mann hier berührt und sagt: Ich will, sei rein. Und deswegen möchte ich heute den Fokus so ein bisschen, wir könnten vieles anschauen in dieser Stelle, da gibt es viele Sachen, über die wir reden könnten, aber ich möchte den Fokus hier drauf legen, wie Jesus hier diesem Mann begegnet und was das für ein Mann ist. Wir lernen ihn hier als einen Aussätzigen kennen. Aussatz war damals so ein Sammelbegriff für verschiedene Hautkrankheiten. Und heute verbinden wir mit diesem Wort Aussatz meistens die Lepra. Und heute ist es so, die Lepra ist in Europa fast ausgerottet. Also es gibt wohl noch Fälle und so, aber man kann es behandeln. Und es zählt als eine heilbare Krankheit für uns heute. Aber mit damaligen Mitteln war das nicht behandelbar. Also man konnte es nicht wirklich lindern, man konnte nicht wirklich etwas dran ändern, sondern es war einfach nur wenn jemand Aussatz bekam, war das einfach nur ein langsames Todesurteil. Und weil diese Krankheit so ansteckend war, wurden die Kranken meistens vollständig aus der Gesellschaft entfernt. Heute wissen wir, es ist eine bakterielle Krankheit und an Bakterien kann man sich anstecken. Vor allem, wenn man nicht so hygienisch lebt wie wir heute, dann kann man sich sehr, sehr gut anstecken. Und so war das damals auch. Die Leprakranken mussten die Stadt verlassen, ihre Arbeit verlassen, ihre Familien. Ihr müsst euch das vorstellen, dieser Mann, wenn er eine Familie hatte, eine Frau und Kinder, dann musste er sie verlassen. Der ist gegangen und der ist nie wieder in ihr Haus gekommen. Und natürlich könnten sie ihm vielleicht begegnen, aber im Prinzip mussten sie ohne ihn auskommen. Er war nicht mehr in der Lage, für seine Familie zu sorgen. Sie konnten vielleicht zu ihm kommen, aber sie mussten Abstand halten. Einige Meter Abstand, weil die haben das ja nicht verstanden, wie das funktioniert. Die haben nur gewusst, wenn man mit ihm zu tun hat, wird man krank. Und das kann sich die Mutter nicht leisten von den Kindern. Vielleicht haben die denen was zu essen mitgebracht. Die mussten meistens außerhalb der Stadt wohnen, haben sich dann zusammengetan oft, so wenn man das so in den Lexikas liest. Die haben sich dann zusammengetan, die haben ja alle Lepra gehabt, dann war es nicht so schlimm, wenn die sich gegenseitig angesteckt haben, in Anführungsstrichen. Da konnte man dann hingehen und konnte dann rufen, dann kam dein Mann raus, vielleicht hast du ihm was Schönes zu essen gebracht oder so, dann hast du es irgendwo hingelegt, bist ein paar Schritte zurückgegangen, dann ist er da hingegangen, hat sich das genommen, hat gegessen, so sah eure gemeinsame Mahlzeit aus und das kannst du ja nicht jeden Tag machen. Wenn dieser Mann seine Familie liebt, dann würde er konsequent Abstand halten von seiner Familie. Und das allein wäre schon schrecklich genug. Aber wisst ihr, für die Aussätzigen war noch eines dazu. Und zwar, sie waren vom geistlichen Leben ausgeschlossen. Sie konnten keine Synagoge mehr besuchen. Sie durften nicht in den Tempel gehen. Also die durften überhaupt gar nicht in die großen Städte gehen. Also nach Jerusalem durften sie nicht gehen oder in sonst irgendeine Stadt. Sie mussten draußen bleiben. Sie durften nicht in den Tempel gehen. Und das, was sie hatten, war nicht einfach, wurde nicht einfach als eine Krankheit angesehen, sondern man hat es anders genannt. Sie waren unrein. Das hatte nicht nur mit Gesundheit zu tun, sondern das war auch ein geistlicher Stempel, ein geistliches Urteil, was auf ihrem Leben geklebt hat. Sie waren völlig unrein, ohne die Möglichkeit, sich zu reinigen. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann gibt es Möglichkeiten, sich zu reinigen, wenn man unrein geworden ist. Wenn man etwas angefasst hat, was unrein war, dann konnte man sich reinigen mit verschiedenen Waschungen oder Zeremonien oder sowas. Aber dieser Weg blieb dem unreinen Leprakranken, dem Aussätzigen versperrt. Er konnte sich nicht reinigen. Also er konnte gesund werden oder er konnte es eben nicht. Und deswegen konnte er diese Unreinheit nie wieder abschütteln. Er war unrein. Wisst ihr, wir müssen uns das so vorstellen, wenn jemand beide Beine verloren hat, dann konnte er immer noch in den Tempel. Wenn jemand blind geworden ist, so schrecklich das auch war, konnte er immer noch in den Tempel und dort beten. Aber mit dieser Krankheit wurde man zeremoniell unrein. Man wurde ausgeschlossen vom Tempel. Das war der Mann, der hier zu Jesus kommt. Sogar wer Kontakt mit ihm hatte, und das müssen wir uns überlegen, sogar wenn du Kontakt mit ihm hattest, wenn du ihn berührt hast, war nicht nur er unrein, sondern auch du. Und dann durftest du erstmal nicht in den Tempel, bis du die Reinigung vollzogen hast, bis du wieder rein geworden bist. Du konntest wieder rein werden, weil du ja nicht krank warst. Aber alleine der Kontakt mit ihm hat dich unrein gemacht. Und ich glaube, uns ist es gar nicht bewusst, was das für einen Menschen bedeutet haben muss, dass er mit niemandem mehr zusammen sein kann. Nie wieder. Nur noch mit den anderen Leprakranken. Und ich weiß nicht, wie da die Stimmung so war, die nicht alle verbittert waren über ihre Krankheit und über, dass sie ihre Familien verlassen mussten. Ich kann mir nur vorstellen, wie schrecklich das gewesen ist, zum Beispiel für die Familien. Ihr Vater war im Prinzip gestorben. Ich weiß nicht, was die Familien gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie ohne ihn weitergelebt. Das Gesetz Mose war eindeutig und ich lese einfach mal etwas vor, zum Beispiel in 3. Mose, da steht, der Aussätzige, an dem ein solches Mahl ist, er muss zerrissene Kleidung tragen, sein Kopfhaar verwildern lassen und den Lippenbart verhüllen und er soll rufen, unrein, unrein, solange er die Krankheit an sich hat, bleibt er unrein. Er ist unrein und er muss abgesondert leben. Seine Wohnung soll außerhalb vom Lager sein oder von der Stadt. Oder in 4. Mose. Jahwe, das sagt Gott jetzt. Jahwe sagte zu Mose, befiehl den Israeliten, dass sie alle aus dem Lager weisen, die an Aussatz oder Ausfluss leiden oder sich durch die Berührung einer Leiche unrein gemacht haben. Also da sind jetzt verschiedene, die unrein geworden sind. Die mussten alle raus. Das gilt für Männer und Frauen. Ihr sollt sie vor das Lager schicken, damit sie das Lager, in dem ich wohne, nicht verunreinigen durch ihre Unreinheit. Ihr sollt sie vors Lager schicken, damit das Lager, in dem ich wohne, nicht verunreinigt wird. Die Israeliten machten es so. Und sie wiesen die Betroffenen vor das Lager hinaus, wie Jahwe es Mose angewiesen hatte. Und manche von denen konnten sich wieder reinigen und durften wieder zurück, aber manche von denen durften nie wieder zurück. Wenn jemand unrein war, war aus der Gemeinschaft des Volkes entfernt. Er war ausgeschlossen aus dem Volk Gottes. Und wir müssen uns überlegen, was das bedeutet, ausgeschlossen zu sein aus dem Volk Gottes. Das ist uns gar nicht bewusst. Es bedeutet, dass du nicht mehr Teil des Volkes Gottes bist. Fern von Gott, der Gott, der in der Stiftshütte wohnt. Die Stiftshütte war in der Mitte des Lagers. Das Volk war außenrum. Und du musstest raus aus dem Lager. Gott war in seinem heiligen Tempel in Jerusalem. Und du musstest raus, nicht nur aus seinem Tempel, du musst auch aus Jerusalem raus. Aus dem Volk, das um diesen Tempel wohnt. Jeder aus dem Volk sollte im Jahr immer wieder nach Jerusalem pilgern und dort im Tempel Opfer bringen. Aber du nicht, du darfst nicht. Du hast keinen Anteil mehr daran. Gefühlt, also wenn ich mir das so überlege, gefühlt ist diese Krankheit ist nicht nur einfach ein körperliches Todesurteil, sondern ich kann mir nur vorstellen, dass sich das auch wie ein geistlicher Tod angefühlt haben muss für diese Menschen, die das bekommen haben. Der Mann hat nicht nur seine Familie verloren, er hat auch seinen Gott verloren. Wenn er gläubig war, dann hat er seinen Gott verloren. Ich weiß nicht, vielleicht ist er früher gerne in den Tempel gegangen. Vielleicht war er ein frommer Mann, er ist in den Tempel gegangen und hat jedes Jahr mit den anderen Pilgern dieses Lied gesungen, den Psalm, zum Beispiel Psalm 81, hat er gesungen, denn ein Tag in den Höfen deines Tempels ist besser als 1000 woanders. Wir kennen das Lied auch. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 woanders. Und er darf dort nicht mehr rein, in diese Vorhöfe. Er muss Tausende und zehntausende Tage woanders wohnen und er darf nie wieder dorthin. Oder dem Psalm 135. Auf, ihr Diener Jahwe, so haben sie gesungen, lobt den Namen Jahwes, dir steht im Haus Jahwes. In der Nacht hebt eure Hände zum Heiligtum auf und lobt Jahwe. Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat, der segne dich vom Zionsberg aus. Und er darf da nicht mehr hin. Dieser Segen, der von diesem Berg ausgeht, an dem hat er in diesem Sinne keinen Anteil mehr. Er ist dort nicht. Er kann nicht im Tempel dort stehen und die Hände heben und das rufen, was er hier singt. Sogar wenn er das Lied auswendig kannte, weil sie es jedes Jahr gesungen haben, wenn sie dorthin gegangen sind, sogar wenn er das Lied auswendig kannte, wenn er das jetzt als Unreiner gesungen hat, dann muss es ihm in sein Herz geschnitten haben. Die ihr im Haus Jahwes steht in der Nacht, hebt eure Hände zum Heiligtum auf. Und er sagt, ja, und ich bin genau da nicht. Das ist nicht mehr ein Lied für mich. Und ich habe dann, als ich es vorbereitet habe, die Predigt, habe ich so die Psalmen durchgeguckt. Und da ist so oft dieses, dass wir zu Gott kommen. Dass wir in seine Gegenwart treten. Und all diese Lieder, die sind alle für ihn kein Trost mehr und keine Hilfe mehr, weil er genau das ja nicht mehr kann. Er hat nicht mehr das. Er kann nicht mehr in die Gegenwart Gottes treten. Er kann nicht mehr in den Tempel gehen und dort seine Hände heben und zu Jahwe singen. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser Mann religiös war. Ich habe das jetzt einfach nur so als Möglichkeit. Das ist, wenn er religiös war, dann war das so für ihn. Schaut mal, stellt euch vor, ihr würdet diesen Mann kennen und ihr würdet zu ihm gehen und ihr würdet versuchen, ihn zu trösten. Ihr würdet rausgehen vor die Stadt, ihr würdet seinen Namen rufen, da vor dem Lager der Aussätzigen und Unreinen. Und dann würde er rauskommen und ihr würdet mit Abstand da vor ihm stehen. Und dann würdet ihr versuchen, ihn zu trösten. Mit was wollt ihr ihn trösten? Mit Worten aus der Bibel. Würdet ihr ihm etwas vorlesen, zum Beispiel Psalm 116. Vielleicht ein Lied, was er kennt. Jahwe ist gnädig und gerecht, voll Erbarmen ist unser Gott. Jahwe beschützt den Unerfahrenen. Ich war schwach, aber er rettete mich. Beruhige dich, meine Seele, denn Jahwe hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben vom Tod gerettet, meine Augen hast du vor den Tränen gerettet, mein Fuß vor dem Sturz. Ich darf am Leben bleiben und ich darf leben in der Nähe Jahwes. Und dieser Mann darf nicht leben in der Nähe Jahwes. Er muss außerhalb des Lagers leben, nicht in den Tempel gehen. Es ist wie Hohn für ihn. Ich darf in der Nähe Jahwes leben. Darf er nicht? Oder Psalm 116, Jahwe, ich bin doch dein Knecht. Ich diene dir, wie schon meine Mutter es tat. Meine Fesseln hast du gelöst. Opfer des Lobes will ich dir bringen. Ich will anrufen den Namen Jahwes. Meine Versprechen löse ich vor Jahwe ein. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. In den Vorhöfen des Hauses Jahwes, Jerusalem, mitten in dir. Und genau da darf er wieder nicht hin. Und wieder ist es ein Lied, das nicht für ihn ist, ein Trost, der für ihn kein Trost ist, der ihm nicht weiterhilft. Was willst du so einem Menschen sagen? Wie würdest du ihn trösten? Ich glaube ehrlich gesagt, diese Worte, wenn du die ihm sagst, die würden ihm nur noch tiefer in sein Herz schneiden. Sie würden ihm nicht helfen, weil er genau das nicht erlebt oder nicht erleben kann. Ich weiß nicht, ob der Mann das damals alles so wusste und ob er das so empfunden hat. Aber das war seine Situation. Das war's, mit was er konfrontiert war. Und dieser Mann nun, der kommt jetzt zu Jesus. Der kommt zu Jesus und wirft sich vor Jesus in den Staub. Wisst ihr, dieses Vorgehen, das, was wir hier lesen, da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Oder in den anderen Evangelien, die erzählen die gleiche Geschichte. Sie sagen, er warf sich in den Staub, er warf sich auf seine Knie. Das war nicht das Vorgehen, das Mose befohlen hat in seinen Gesetzen. Also eigentlich hätte er Abstand halten sollen, er hätte schreien sollen, unrein, unrein, damit alle Abstand halten können. Das hat er nicht gemacht. Aber es treibt diesen Mann. Es treibt diesen Mann, es drängt ihn zu Jesus und er schmeißt sich Jesus zu den Füßen. Und das ist nicht klar, wisst ihr, hier, er wirft sich ihm vor die Füße und sagt Herr zu ihm. Es ist nicht klar, ob dieser Mann mit seinem Niederfallen und damit, dass er Jesus Herr nennt, ob er Jesus anbetet. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt, den Matthäus machen will, sonst würde Matthäus es uns ja sagen. Sonst würde Matthäus sagen, er betet ihn an. Wenn das der Punkt wäre, den Matthäus machen wollte, ich glaube, wir sehen einfach durch dieses, wie dieser Mann hier vor Jesus kommt, einfach nur seine Einstellung. In diesen zwei Sätzen. Wir sehen, durch sein Niederfallen in den Staub zeigt er, wie er sich selber sieht. Er sieht sich selber, als dahin gehöre ich. In diesem Staub und diesem Dreck, dahin gehöre ich. Das bin ich. Und dahin wirft er sich auch. Er ist nicht würdig, vor Jesus zu stehen. Er darf eigentlich auch gar nicht in seine Gegenwart kommen. Er darf überhaupt nicht in die Gegenwart von irgendeinem Menschen, geschweige denn von so einem guten, heiligen Mann wie Jesus. Und dann nennt er Jesus Herr und damit sagt er, schau mal, du stehst unendlich weit über mir. Du bist ein Herr, ein Rabbi, ein Lehrer. Du bist jemand, dem Ehre gehört. Und ich bin ein Unreiner, ich bin ein Ausgestoßener und du bist einer, der von Gott gesandt ist. Das weiß ich, das erkenne ich an. Das ist der Unterschied, den ich hier mache, indem ich mich vor dir in den Staub werfe und indem ich dich Herr Rabbi nenne. Und dann geht's weiter und er sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Es kommt seine Bitte. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn wir mal genau aufpassen, es ist überhaupt keine Bitte, die er hier äußert. Wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Es wäre völlig höflich. Absolut verständlich, es wäre nichts dran auszusetzen, wenn er gesagt hätte, Herr, bitte heile mich. Verstehen wir den Unterschied von dem, was er sagt und was er sagen könnte? Er hätte sagen können, bitte heile mich, bitte hilf mir. Aber dieser Mann traut sich nicht einmal zu sagen, bitte heile mich. Und ich glaube, dass Matthäus das wichtig ist, weil oder alle Evangelien, die davon berichten, die nehmen diesen Satz und die sagen ganz genau diesen Satz. Es ist ihnen wichtig, dass er genau das gesagt hat. Er hat keine Bitte geäußert. Er liegt im Dreck vor Jesus und er traut sich nicht mal, Jesus zu sagen, Jesus, bitte hilf mir. Obwohl das absolut höflich wäre. dieser Mann ist so verzagt, dass er sich nicht mal traut, seine Bitte auszusprechen. Denken wir zum Beispiel an den blinden Bartimäus. Ich glaube, ihr habt in der Kinderstunde von ihm gehört. Der blinde Bartimäus, Jesus kommt in die Stadt und der ist weit weg noch von dem Bartimäus. Und Bartimäus bekommt es mit, dass Jesus da ist. Und was macht Bartimäus? Der schreit über die ganze Stadt. Der schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich über mich. War das unhöflich? Nein. Das war genau richtig. Und er schreit und er brüllt so laut, dass die Leute, wir müssen uns vorstellen, eine riesige Menge, und die sind gestört von diesem Geschrei, was der da macht. Und die versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Hat dieser Aussätzige, der da zu Jesus kommt, hat er weniger Glauben als Bartimäus? Was würdet ihr sagen? Wer glaubt mehr? Der, der zu Jesus schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner, hilf mir bitte. Oder den, der sich nicht mal traut, zu sagen, Jesus, bitte hilf mir. Sondern der einfach nur implizit diese Bitte äußert. Der einfach nur sagt, Jesus, du kannst es. Wenn du willst, dann kannst du es machen. Und wir wissen, was er damit sagen will. Aber er traut sich nicht, es zu sagen. So niedrig fühlt er sich, so verzagt, so kommt er zu Jesus und erwartet gar nicht so richtig, dass Jesus ihm hilft. Wisst ihr, hat er weniger Glauben gehabt als der blinde Bartimäus? Nein, ich glaube nicht. Dieser Mensch ist felsenfest davon überzeugt, dass Jesus ein mächtiger Heiland ist und dass Jesus mächtig ist, ihn zu heilen auf der Stelle. Er ist felsenfest davon überzeugt. Es gibt die Hilfe Gottes und daran glaubt er ganz fest. Aber was er hat, ist nicht Unglauben, sondern er ist verzagt. Er fürchtet sich, dass diese Hilfe, die Gott hat, dass sie nicht für ihn ist. Dass ihm diese Hilfe nicht zuteil wird. Scheinbar war er ein gläubiger Mensch. Er ist auf jeden Fall, ist er durch seine Krankheit hier nicht ein Zyniker geworden, ein Atheist, sondern er war gläubig. Er wusste, dass Gott helfen kann und deswegen geht er zu diesem Boten Gottes, von dem er gehört hat und er weiß, dass der ihm helfen kann. Er weiß, dass Gott ihn heilen kann und er glaubt daran ganz fest, dass Gott es kann. Er kennt wohl die Geschichten aus dem Alten Testament, die Geschichte, wo dieser Nähmann zu dem Propheten Elisa kommt und wo der dann vom Aussatz geheilt wird. Er kennt bestimmt diese Geschichte und er hat 100% an diese Geschichten geglaubt. Er wusste, dass Gott heilen kann. Er wusste, dass es Hilfe gibt bei Gott. Und wenn Elisa gelebt hätte, der Prophet, dann wäre er längst bei Elisa gewesen. Ich weiß nicht, warum er so verzagt war, warum er gedacht hat, dass Gott ihm nicht helfen würde, obwohl er es könnte. Wenn er doch so einen festen Glauben in die Macht Gottes hat. Und ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, ich kann mir vorstellen, dass er Gott oft angefleht hat, ihm zu helfen. Aber Gott hat geschwiegen. Er hat zu Gott geschrien in der Nacht und Gott hat nicht geantwortet. Vielleicht hat er Wochen und Monate geschrien zu Gott und gebetet und gebetet und gebetet, aber wir sehen, er ist ja immer noch krank. Es ist nichts passiert. Vielleicht hat er sogar die Worte dieses Psalmliedes in langen Nächten vor Gott herausgeschrien. Zum Beispiel der Psalm 30. Ich schreie zu dir, Jahwe. Mein Herr, ich flehe dich an. Was bringt dir mein Blut? Was nütz ich dir im Grab? Lobe ich dich, wenn ich Staub bin? Verkündigt der Staub, wie treu du bist? Höre, Jahwe, schenke mir deine Gunst. Sei mir meine Hilfe, Jahwe. Du hast meine Trauer verwandelt in einen fröhlichen Tanz. Und du hast mein Sackgewand entfernt und mich mit Freude umhüllt. Und wisst ihr, bis zum letzten Vers hat er mitsingen können und den letzten Vers, den hat er vielleicht nur mit Wehmut gesungen und hat sich gewünscht, dass er das auch erlebt. Aber er hat es nicht erlebt. Es ist nicht gekommen. Und irgendwann muss es in seinem Glauben zu dieser schrecklichen Dunkelheit der Verzagtheit gekommen sein. Und er kommt nicht mehr voll Freimut vor den Thron Gottes zu der Zeit, wenn er Hilfe nötig hat. Er kommt nicht mehr als Kind zu einem liebenden Vater, sondern er kommt wie ein Bettler, unwürdig vor dem Thron zu stehen. Er kommt nicht als Sohn, sondern als ekelhafter Unreiner. Und er kommt mit einer schrecklichen Angst, abgelehnt zu werden. Schon wieder abgelehnt zu werden. Und jetzt, in diesem Augenblick hier bei Jesus, da kommt er wieder und er wirft sich und er kommt so nah wie möglich, wie es ihm möglich ist, zu der Hilfe Gottes. Er ist ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes im Heiligen Tempel und deswegen wirft er sich dort in den Staub zu den Füßen dieses Boten Gottes, von dem er gehört hat. Wir wissen nicht, was er über Jesus wusste, aber er glaubte, dass Jesus ihn heilen kann. Und er redet so, als ob er damit rechnet, dass Jesus ihm nicht hilft. Und er glaubte, dass Jesus sein Heiland sein kann, wenn Jesus es nur will. Aber er wusste nicht, ob Jesus das will. Er war sich unsicher, er war verzagt. Und das war seine letzte Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Dieses Gefühl, wenn man glaubt, dass Gott warum auch immer nicht antwortet, dass Gott irgendwie weg ist, weit. Wir wissen dann all die richtigen Worte. Wir glauben die richtigen Dinge. Wir sehnen uns nach Gottes Hilfe und wir beten zu ihm, aber Gott scheint uns diese Hilfe zu entziehen. Es ist so, als ob Gott nicht antwortet, als ob wir beten und das Gebet einfach nur leer im Zimmer verhallt. Und wir können schreien und Gott hört uns trotzdem nicht. So scheint es uns. Und irgendwann betet man nur noch so wie dieser Mann, das Gebet eines Verzagten: Du kannst mir helfen. Aber irgendwie tust du es nicht. Die Puritaner nannten das die dunkle Nacht der Seele. Die dunkle Nacht der Seele. Wenn die süße Nähe Jesu nicht mehr da ist. Wir haben vorhin das Lied mit dem Chor gesungen: Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Wenn man das nicht mehr weiß, dann ist die Seele nicht mehr stille in dir. Wenn das Leben in seiner ganzen Unbarmherzigkeit auf einen Menschen einprasselt und dann alles Beten und Flehen zu Gott uns keine Linderung mehr bringt. Wenn du das nicht kennst, dann kannst du froh sein, aber mach dich bereit. Ich glaube, irgendwann geht jeder durch so ein finsteres Tal der Todesschatten und ich hoffe für dich, dass das nicht so lange dauert, aber ich glaube, dass jeder von uns oder dass keiner von uns diese Dunkelheit ertragen kann. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht wirst du ein Kind verlieren, zu Grabe tragen müssen. Vielleicht andere riesige, schwere Zeiten erleben, Krankheit und Unheil. Wir sind nur Fleisch, sagt die Bibel. Wir können nicht alles tragen. Wir können der Dunkelheit nicht standhalten. Wir können es nur so machen wie dieser ekelhafte Aussätzige, dieser Unreine. Wir rennen Jesus hinterher und dann stehen wir hinter der ganzen Menge und wir schauen zu, wie er jedem hilft. Den Blinden, den Tauben, den Besessenen, den Kranken und irgendwie sind wir ausgeschlossen und wir warten und hoffen auf diesen Zeitpunkt, wenn irgendwann mal sich die Menge lichtet und da irgendwo eine Lücke ist und wir uns irgendwo durchquetschen können, da dürfen wir gar nicht hin eigentlich, das ist irgendwie nicht mehr richtig und dann quetschen wir uns durch und werfen uns und wir warten, bis wir endlich Jesus seine Aufmerksamkeit bekommen und werfen ihn vor seine Füße und wir rufen unsere ganze Verzagtheit hinaus und wir sagen: Jesus, wenn du willst, du kannst mir helfen, aber du hilfst mir nicht. Wenn du willst, kannst du es. Was, wenn er nicht will? Vielleicht hat dieser Aussätzige genau das gedacht. Was, wenn er nicht will? Oder er muss es gedacht haben, sonst würde er seine Frage nicht so stellen. Was, wenn Jesus nicht will? Ich halte es keinen Tag länger aus. Und dann kommen diese wunderbaren, erlösenden Worte von Jesus. Das sind so einfache Worte. Das ist so faszinierend an Jesus. Er redet nicht viel, er macht da keine große Sache draus. Aber für diesen Mann bedeutet es die ganze Welt. Jesus sagt: Ich will, sei rein. Und Jesus macht ihn nicht einfach nur rein, Jesus berührt ihn ganz bewusst. Mit dieser Berührung verbindet sich Jesus mit diesem Mann. Es ist ganz bewusst, schreibt Matthäus uns davon, dass Jesus ihn berührt hat, weil das eigentlich nicht ging. Das durfte nicht sein. Wer einen Unreinen berührte, der wurde unrein. Und gerade für diesen Aussätzigen war diese Berührung so krass. Wann hat er zum letzten Mal ein gesunder Mensch ihn berührt? seit er krank war, normalerweise nie. Und Jesus berührt ihn und er wird vereint mit der Herrlichkeit Gottes. Er muss nicht mehr in den Tempel gehen, um zu Gott zu kommen. Dort im Staub zu den Füßen Jesu, dort begegnet ihm Gottes Herrlichkeit. Gott in der Gegenwart des Heilands. Dort liegt er im Staub und erhebt seinen Blick, verzagt, und er sieht in den Augen Jesu, dass Jesus ihn lieb hat. Und er sieht die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, nach der er sich so gesehnt hat, aber die er nicht bekommen hat und wo er sich gefürchtet hat, dass er sie nie bekommen wird. Und er findet sie in der Berührung Jesu und er spürt da die Rettung Gottes. Und er wusste, Gott kann mich retten. Die ganze Zeit hat er es gewusst, aber er hat gedacht, Gott wird ihn nicht retten. Die Dunkelheit, das war schon zu lange alles. Irgendwann hat er schon selber nicht mehr dran geglaubt, dass er gerettet werden würde. Was bedeutet das für uns? Wenn du diese Verzagtheit kennst und da drin steckst, dann will ich dich nicht trösten mit leeren Worten. Ich kann dich nicht trösten und dir helfen. In dieser Dunkelheit kann dir nur eins helfen, nämlich wenn Jesus dir so begegnet. Und wenn Jesus dir in deiner Verzagtheit sagt, ich will dir helfen, und wenn du das spürst, dass er dich berührt, und wenn er wirklich da ist, das ist das Einzige, was dir helfen kann. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich dich bitte, schau auf Jesus, rufe ihn, lauf ihm nach, schrei zu ihm. Und wenn der Himmel auch kalt ist wie Stahl über dir, dann such sein Herz und seine Gegenwart. Es gibt keine andere Hilfe. Es gibt keine andere Rettung, keine andere Lösung, keine Hoffnung, die wir haben. Nur dieser Himmel. Kämpf um den Segen und um seine Gegenwart, so wie Jakob mit Gott gekämpft hat. Wie Jakob gekämpft hat mit Gott und gesagt hat, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und ich sage nicht, kämpfe mit Gott, als ob du ihm diesen Segen abbringen müsstest. Ich sage, kämpfe mit Gott, weil Gott will dich segnen. Und er wird dich segnen, wenn du mit ihm ringst um diesen Segen. Er will das. Niemand kann dir sagen, wie lange deine Dunkelheit andauern wird. Aber ich kann dir eins versprechen, nur in seiner Gegenwart wirst du Frieden finden für deine Seele. Und ich kann dir noch eins versprechen, in seiner Gegenwart wirst du Frieden finden für deine Seele. Frag die Alten, die vor uns gegangen sind. Und sie werden dir erzählen von finsteren Nächten. Ich weiß von meiner Oma, die hat Leid erlebt, das für mich unvorstellbar ist. Viele Jahre von Einsamkeit und Hilflosigkeit. Schlimmes Leid hat sie erlebt. Und nie ist dieses Leid so wirklich von ihr genommen worden. Viele, viele Jahre lang. Aber ich kannte sie nur als eine Frau, die Jesus lieb gehabt hat und die sich sicher war, dass Jesus sie gehalten hat. Die mit uns immer gesungen hat von der Liebe Jesu, die sie erlebt hat. Das war das Einzige, wie ich sie kenne. Durch all diese Dunkelheit hat sie das irgendwie getragen. Und sie ging heim in der Sicherheit an Jesu Hand. So sind viele vor uns durch dieses Tal gegangen. Sie haben Leid und Schmerz und Hunger erlebt und sie könnten uns erzählen von Folter und Tod. Wir können Biografien lesen und sie könnten uns erzählen von dunklen Wochen, von finsteren Monaten, von hoffnungslosen Jahren. Aber am Ende haben die Heiligen Gottes immer Rettung bei Jesus gefunden. Im Hebräerbrief steht, wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschung und Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert umgebracht, heimatlos zogen sie umher in Schaf- und Ziegenfell gehüllt, sie waren notleidend, sie waren bedrängt, sie wurden misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die in Wüsten und Bergen und in Höhlen und Schluchten umherirren mussten, aber sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung ihrer Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Sie sollten nicht ohne uns die Vollendung erreichen. Wenn Jesus seine leidenden Kinder ansieht, dann nur mit Augen der Liebe. Und ich liebe diesen Satz, der in der Mitte von diesem steht, was ich gerade gelesen habe, wo der Hebräerbrief sagt, die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen. So sieht Jesus seine Kinder, die zu ihm gehören. Und es fühlt sich vielleicht nicht so an, wenn uns diese Dunkelheit umgibt. Und Gott fühlt sich weit weg an. Aber für Gott ist die Welt es nicht wert, dass seine Kinder auf dieser Welt laufen. Dass wir durchs Tal des Todesschattens gehen müssen, heißt nicht, dass Gott uns nicht sieht. Und doch führt er unsere schwachen Füße manchmal durch das Tal des Todesschattens. Wie lang der Weg auch sein mag, wie verzagt du auch bist, warte auf ihn, er wird dir noch helfen. Warum bist du so verwirrt, meine Seele? Warum stöhnst du in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Ihn, meine Hilfe und mein Gott. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Und dieses Abendmahl ist auch so eine dauerhafte Predigt eigentlich an uns. Jesus sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Trinkt, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Dieses Abendmahl ist das Symbol, das ist sozusagen unsere Berührung mit Jesus. Wenn du an diesem Abendmahl teilnehmen darfst, weil du Jesus gehörst, weil du sein Kind bist, weil er dich berührt hat, weil er in dein Leben gekommen ist, dann ist dieses Abendmahl sozusagen ein Symbol für genau diese Berührung. Egal, was wir fühlen, egal wie dunkel es um uns sein mag, dieses Brot und dieser Wein sind sein Versprechen, seine Garantie seiner Gegenwart. Sie sind ein Versprechen auf die Zukunft hin, ein Versprechen, das Jesus halten wird, solange wie wir dieses Abendmahl auf der Erde feiern werden und dann wird er es einmal mit uns in der Ewigkeit feiern. Und hier brechen wir das Brot und wir teilen selber den Wein aus und dort wird er das für uns machen. Und er wird uns das geben. Geschwister, halten wir uns dran fest. Unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben ist, dass Jesus uns helfen will. Er will uns helfen. Und das sehen wir darin, dass er sich uns gegeben hat. Amen. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht und wir beten. Herr Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir, dass du willst, dass du uns helfen willst. Herr Jesus, manchmal fühlt es sich nicht so an und wir sind verzagt und mutlos. Wir glauben dir, dass du ein mächtiger Herr bist. Aber irgendwie scheinst du manchmal so weit weg. Herr Jesus, trag uns durch diese Zeiten. Hilf uns zu kämpfen um deinen Segen und um deine Gegenwart. Sei du uns nahe, halt uns fest, wenn wir es nicht mehr können. Wir sind doch nur Fleisch. Es ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du ihn ansiehst. Und doch siehst du uns an. Und wir sind es nicht würdig, vor dich zu treten und wir können uns nur in den Staub werfen und wir können nur hoffen, dass du uns hilfst und du sagst, du willst. Herr Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind und die diese Dunkelheit kennen und die vielleicht gerade durch diese Dunkelheit gehen, dass du ihnen beistehst, dass du den Himmel öffnest für sie und dass sie deine Herrlichkeit und deine Gegenwart sehen und empfinden können. Dann kann man leben, egal was geschieht, wenn du nur nah bist. Herr Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind, und die dich nicht kennen, die nicht zu dir gekommen sind und die du nicht berührt hast. Ich bitte dich, dass du sie rufst und suchst und dass du sie ziehst in Liebe und Gnade, damit sie nicht fern von dir versuchen, ihr Leben zu erkämpfen, sondern dass sie zu dir kommen und du ihnen einfach Leben gibst, weil du es willst, weil du gerne gibst, weil du barmherzig und gnädig bist. Bitte sei du da, segne uns, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir diese Gemeinschaft auch empfinden, dass sie nicht eine ferne Gemeinschaft ist, eine Sache, die in unserem Kopf passiert, sondern dass wir es wirklich glauben und dass wir deine Gegenwart wirklich auch so empfinden. Bitte sei du da, Herr. Wir brauchen dich, wir sind auf dich geworfen von Geburt an und du musst uns heimführen. Segne uns. Amen.